Liebe Geschwister, der Predigttext ist Psalm 90. Psalm 90, ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Nacht und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf, sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn in Kraft 80 Jahre. Und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit. Denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre wieder, Herr, bis wann? Erbarme dich deiner Knechte. Sättige uns am Morgen mit deiner Gnade, so werden wir jubeln und uns freuen in allen unseren Tagen. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast, so viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen. Die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und befestige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, befestige du es. Psalm 90 ist in gewisser Hinsicht ein außergewöhnlicher Psalm. Das ist der einzige Psalm von Mose, jedenfalls so, wie es die Überschrift besagt. Manche Psalmen, da wird der Autor nicht genannt, aber von dem Psalm wissen wir, der ist von Mose. Und dieser Psalm enthält verschiedene Elemente. In den Versen 1 und 2, wer eine Bibel dabei hat, der mag das mal mit überfliegen. In den Versen 1 und 2 wird Gott angebetet und gelobt. In den Versen 3 bis 11, da klagt der Psalmist über die Vergänglichkeit des Menschen. In den Versen 12 bis 17 wendet er sich an Gott mit Bitten. Geprägt ist der Psalm aber vor allen Dingen von der Bitte um Weisheit. Und da gibt es einen Schlüsselvers, den könnt ihr euch hinter die Ohren schreiben. Vers 12. Lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Oder vielen ist vielleicht die Übersetzung nach Luther gängiger. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und Vers 12 ist auch innerhalb des Psalms so ein Scheidevers. Also es gibt den Abschnitt vorher und den Abschnitt nachher. Man kann es grob zusammenfassen. In den Versen 1 bis 11 oder in den Versen 3 bis 11, da geht es schwerpunktmäßig um das Leben nach dem Tod. Um das wahre Leben nach dem Tod. In den Versen 13 bis 17 geht es um das wahre Leben vor dem Tod. Das ist so eine grobe Einteilung des Psalms. Ja, gewiss, der Psalm ist eher bekannt für die ersten Verse. Auf Beerdigungen wird er gerne gelesen und dann meistens bis Vers 12. Den zweiten Teil lässt man dann gerne weg, weil der offensichtlich das Leben hier auf der Erde vor dem Tod betrifft. Ja, das Thema der Predigt habe ich so überschrieben: Sei weise und empfange von Gott das wahre Leben. Das knüpft an die Aussage in Vers 12. Lehre uns denn zählen unsere Tage. Das ist die wichtigste Bitte im gesamten Psalm. Lehre uns zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Die Predigt hat zwei Punkte. Folge in gewisser Hinsicht dem Psalm. Im ersten Punkt berücksichtige ich vor allem die Verse 1 bis 11 und danach dann die Verse 12 bis 17. Der erste Punkt: Nimm die Vergebung an, die Gott dir anbietet, und empfange dadurch das ewige Leben nach dem Tod. Nimm die Vergebung an, die Gott dir anbietet, und empfange dadurch das ewige Leben nach dem Tod. Ja, die Verse 1 bis 11 kann man auch nochmal einteilen, wenn man will. Also die Verse 1 und 2, da wird Gott angebetet. Vor allem wird seine Eigenschaft der Ewigkeit berücksichtigt. In den Versen 3 bis 6, da klagt Mose über die Vergänglichkeit unseres Lebens. Und dann in den Versen 7 bis 11, da gibt es ein Leitwort, nämlich das vom Zorn oder vom Grimm Gottes. Erst einmal die ersten zwei Verse. Ehe, also eine Zuflucht, Vers 1, bist du für uns gewesen durch die Generationen. Wenn man jetzt die Verfasserangabe ernst nimmt, also dass der Psalm von Mose geschrieben worden ist, dann mag man sich die Frage stellen, also worauf bezieht er sich? Also du bist eine Wohnung für uns gewesen, von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du. Ja, wir können annehmen, dass Mose zurückblickt auf die vergangene Geschichte Israels. Das kann man sagen, das fängt ungefähr an mit der... Also Israel hat sich in Ägypten vermehrt und ist zu einem Volk herangewachsen. Darauf folgten dann einige Jahrhunderte in Ägypten. Und die endeten dann damit, dass Gott durch Mose das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Schon in Ägypten hat Israel lange Jahre des Leides erlebt und war doch die ganze Zeit von Gott behütet. Das ist wahrscheinlich hier gemeint. Du bist unsere Wohnung gewesen oder unser Zufluchtsort. Vor allen Dingen aber scheint Mose die Wanderung durch die Wüste vor Augen zu haben. Diese 40 Jahre Wanderschaft. Vielleicht erinnert ihr euch an den Ablauf. Also Gott hat Israel aus Ägypten befreit und an den Berg Sinai geführt. Ungefähr ein Jahr lang war das Volk Israel an diesem Berg und Gott hat sich ihm durch Mose offenbart. Von dort aus wäre es eigentlich nur noch ein relativ kurzer Weg gewesen ins verheißene Land Kanaan. Es wird dann aber im vierten Buch Mose berichtet, dass Israel Gott nicht gehorchen wollte. Es bekam Angst vor den Einwohnern des Landes und sie wollten nicht hineingehen. Darauf hat Gott dann verfügt, dass er die ganze Generation, die sich gegen ihn aufgelehnt hatte, nicht in das verheißene Land hineinkommen lassen wollte. Danach haben sie so getan, oh, es tut uns leid, wir nehmen das Land doch ein. Gott hat denen aber gesagt, nein, ich bin nicht auf eurer Seite. Ihr könnt das versuchen, die Einwohner werden euch besiegen. Es kam zur Schlacht und die Israeliten wurden vernichtend geschlagen und mussten sich dem Urteil Gottes fügen, dass die ganze Generation von ungehorsamen Israeliten in der Wüste sterben sollte, und zwar über einen Zeitraum von 40 Jahren. Mutmaßlich ist das die Erfahrung, auf die Mose so ziemlich gegen Ende der 40 Jahre zurückblickt. Auch diejenigen, die Gott gehorcht hatten, mussten diese 40 Jahre mitleiden unter dem Ungehorsam der Israeliten. Also auch die Generation von Kindern. Angenommen, jemand war 15 Jahre alt, als die Israeliten Gott nicht gehorchten, dann musste er darauf warten, bis er 55 Jahre alt war, bis er dann ins Land kam. Konnte dann noch ein paar Jahre dort leben. Aber sie mussten alle mitleiden. Wahrscheinlich ist das so die Urerfahrung, die Mose hier vor Augen hat. Also die Vergänglichkeit des Lebens. Also 40 Jahre jetzt hier durch die Wüste wandern und vielleicht dann noch ein paar Jahre im Land Kanaan erleben. Aber Mose führt sich vor allen Dingen vor Augen, dass während der ganzen Zeit Gott die Zuflucht seines Volkes gewesen ist, durch die Generationen hindurch, noch in Ägypten und auch während der ganzen Zeit in der Wüste. Vers 2: Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Also Gott, das führt Mose sich hier vor Augen, war schon vor der Schöpfung da. Er allein hat sie geschaffen. Er ist ihr oberster Herrscher. Gott ist für immer der König seines Volkes. Er erhält sein Volk durch die Generationen hindurch und hat eine Heilsgeschichte. Das spiegelt sich zum Beispiel in dem Bund vom Sinai wieder. Da sagt Gott seinem Volk zu: Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich will euch ins verheißene Land bringen. Ich will eine lange Heilsgeschichte mit euch haben. Durch euch soll der Segen zu allen Völkern kommen. Und dann nimmt der Psalm erst einmal eine erstaunliche Wendung. Also es Vers 2, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren. Der Mensch hat, so wie er ist, keinen Anteil an der Ewigkeit Gottes. Bemerkenswert ist hier jetzt, Mose spricht in Vers 3 vom Menschen. Also er verallgemeinert jetzt die Erfahrung, die er mit den Israeliten in der Wüste gemacht hat. Er verallgemeinert sie auf die Erfahrung, die jeder Mensch macht. Jeder Mensch macht die Erfahrung der Vergänglichkeit. Du lässt den Menschen zu Staub werden. Das knüpft an 1. Mose 2. Gott schuf den Menschen aus Staub der Erde. Nach dem Sündenfall hieß es dann, zum Staub. Aus Staub bist du gemacht, zu Staub wirst du zurückkehren. Aber es gibt schon im Psalm 90 und später auch im Psalm 103 wegen dieses Gegensatzes auch Trost. Also obwohl wir vergänglich sind, können wir uns dessen trösten, dass wir es bei Vergänglichkeit und Tod letztlich mit Gott zu tun haben. Der Tod ist keine Naturnotwendigkeit, gegen die kein Kraut gewachsen ist. Der Tod ist von Gott verfügt. Und wenn Gott will, kann er das Geschick des Todes abwenden. Und nur er kann das machen. Psalm 103, Verse 13 und 14, da heißt es: Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Also Gott, der da ruft, kehrt zum Staub zurück. Und der auch mit Gericht droht, der hält doch im Gericht Gnade bereit. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Gott weiß, dass wir vollkommen von ihm abhängig sind. Und Gott ruft euch, er ruft uns dazu auf, dass wir diese Abhängigkeit von ihm bejahen und seine Hilfe aufsuchen. Bemerkenswert ist dann die Aussage in Vers 4. 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Es ist töricht, wenn ein vergänglicher Mensch gegen Gott aufbegehrt. Seine Lebensspanne ist im Vergleich zu der Lebensspanne winzig klein, sie ist unendlich klein. Das ist jetzt hier ein interessanter Vergleich. Also wie sich für uns ein Tag ungefähr anfühlt. Also erinnert euch an gestern, Samstag, den 4. Februar. Wie fühlt sich der jetzt rückblickend an? Also wie lang hat der gedauert? So ist es bei Gott im Blick auf 1000 Jahre. Also wenn Gott ein Jahrtausend zurückblickt, dann fühlt sich dieses Jahrtausend ähnlich an wie für uns dieser eine Tag. Mose will hier in einer zeitlichen Kategorie zum Ausdruck bringen, wie überragend groß Gott im Vergleich zu uns ist. Gott ist der Vergänglichkeit nicht unterworfen. Gott kann eine lange Heilsgeschichte schreiben, über die er allein den Überblick behält. Möglicherweise verlieren wir uns in den Jahrtausenden der Geschichte. Für Gott ist das alles präsent und er verfolgt in diesen Jahrtausenden ein klares Ziel, nämlich die Vollendung seiner Herrschaft durch Jesus Christus. Also bei dem, der so groß ist, dass sich für ihn 1000 Jahre wie ein Tag anfühlen, bei dem finden wir eine bleibende, ewige Zuflucht. Ewig leben, ne? Will man eigentlich gar nicht. Mit Gott ewig leben, das ist ein wahres, ewiges Leben. Ja, im Vergleich dazu ist unser Leben, Vers 6, vergänglich. Am Morgen blüht es und sprost es auf, am Abend welkt es und verdorrt. Also Mose vergleicht hier unser Leben mit Gras, Vers 5. Am Morgen blüht es und sprost auf. Und wahrscheinlich bringt Mose hier auch die Schönheit des vergänglichen Lebens zum Ausdruck. Am Morgen blüht es. Also es gibt auch in diesem vergänglichen Leben ein echtes Leben. Es gibt die Jugend, es gibt einen gewissen Zeitablauf, man wird erwachsen, gründet eine Familie, arbeitet seine 40 Jahre Und dann beginnt so langsam der Abstieg. Und irgendwann ist der Tag, der Lebenstag vorbei. Und was dann? Wieder eine überraschende Wendung. Vers 7. Wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. In den Versen 7 bis 11, da gebraucht Mose 6-mal dieses Wort vom Zorn oder vom Grimm Gottes. Und das betrifft jetzt grundsätzlich die Haltung Gottes gegenüber dem natürlichen Menschen. Der Mensch, der geboren wird, der von Adam abstammt, über dem steht in gewisser Hinsicht Gottes Zorn. Dieser Zorn äußert sich nicht dadurch, dass der Mensch eben den sofortigen Tod fürchten muss. Dieser Zorn Gottes zeigt sich grundsätzlich in der Vergänglichkeit des Lebens. Also wann immer ein Mensch dessen inne wird, ich bin ein vergänglicher Mensch, ich lebe meine 70, 80, vielleicht 90 Jahre, dann soll er lernen, das mit dem Zorn Gottes in Verbindung zu bringen. Und für uns Christen ist es auch lehrreich, das immer wieder mal zu bedenken. Warum sterben wir? Weil Gott über die Sünde Adams den zeitlichen Tod verfügt hat. Und dann ist es gut, dass wir uns die Bedeutung des zeitlichen Todes vor Augen führen. Was ist die Bedeutung des zeitlichen Todes? Der zeitliche Tod markiert die Linie, von der an die Ewigkeit des Menschen feststeht. Bis zum zeitlichen Tod hat ein Mensch Zeit und Gelegenheit zu überdenken, wo er seine Ewigkeit verbringen will. Das ist insbesondere die Botschaft im Neuen Testament. Christus spricht sehr deutlich darüber, was passiert, wenn ein Mensch stirbt. Wenn ein Mensch ohne Christus stirbt, landet er in der ewigen Pein, sagt Jesus. Stirbt jemand im Glauben an Jesus Christus, dann geht er ein in das ewige Leben. Und das soll jeder Mensch bedenken. Niemand soll sich etwas vormachen. Vers 8 sagt Mose, du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Hier spricht Mose von verborgenen Sünden, die vor Gott ans Licht kommen. Mose will uns hier entmutigen, uns in irgendeiner Weise vor Gott selbst rechtfertigen zu wollen. Wir haben vorhin in der Bibellese 2. Korinther 5, Vers 21 gelesen. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Gott hat den, Jesus Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit bekommen, die vor Gott gilt. Vor Gott sind außerhalb von Christus sämtliche Sünden verdammungswürdig, auch solche Sünden, die sonst niemand anderem auffallen, möglicherweise uns selbst verborgen sind. Martin Luther hat das mal so zum Ausdruck gebracht. Selbst wenn ich es nicht fühle, ob ich ein Sünder bin, muss ich mir einfach vor Augen führen, Christus ist für Sünder gestorben, also muss ich ein Sünder sein und darf nicht das Gegenteil behaupten. Ich muss Gott Recht geben in seinem Urteil, dass ich für meine Sünden den ewigen Tod verdient habe. So kann ich gerecht gesprochen werden. Ich muss aufhören, mich selbst zu rechtfertigen. Och, so schlimm bin ich nicht. Ich bin nicht schlimmer als mein Nachbar. Entscheidend ist, dass du dich vor Gott siehst, wie er dich bewertet. Vers 9, wir durchleben unsere Jahre so rasch, als wären sie ein kurzer Seufzer. Hier soll wohl zum Ausdruck gebracht werden, dass wir unser Leben mit einem Seufzer beenden, wenn wir sterben. Und Mose lässt es wohl offen hier. Also ist es für Gläubige auch so trostlos? Er spricht ja wahrscheinlich von der allgemeinen Erfahrung der Menschen. Wenn sie ans Ende ihres Lebens gelangt sind, dann bleibt ihnen ohne Gott letztlich nur ein trostloser Seufzer. Das war's jetzt also. Möglicherweise kommt hier auch eine, sagen wir mal, beschränkte Perspektive des alten Bundes in den Blick. Es gibt im alten Bund Vergebung der Sünden, aber noch keine vollgültige Sühne. Mit den Opfern des sinaitischen Bundes ist eine Erinnerung an die bleibende Sündhaftigkeit verbunden. Es gibt einmal im Jahr den Versöhnungstag, so eine Art Grundreinigung des Volkes. Nach einem Jahr ist wieder eine Grundreinigung nötig, durch die Jahrhunderte hindurch. Im Neuen Testament, im Evangelium von Jesus Christus, da haben wir die Botschaft von der endgültigen Sühne. Und vor allen Dingen durch die Auferstehung von Jesus Christus führt Gott uns diese feste Hoffnung vor Augen. Ich habe hier eine Stelle aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Verse 6 und 10. Derselbe Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht strahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Wenn man so will, ist Paulus einen Schritt weiter als Mose. Er kann die Leiden, die er als versöhnter Mensch hier in diesem irdischen Leben erfährt, als Teilhabe an den Leiden mit Christus verstehen. Das, was wir an Vergänglichkeit und zeitlichem Tod erleiden müssen, ist nicht mehr Ausdruck von Gottes Zorn. Wir sind versöhnt vor Gott. Aber aus irgendeinem Grund hat Gott es verfügt, dass wir auch mit Nichtchristen solidarisch sind und quasi im selben vergänglichen Zustand ihnen das Evangelium bezeugen. Und in diesem elenden Zustand bezeugen wir ihnen die mächtige Hoffnung, die wir haben, auf eine Auferstehung von den Toten. Wir begegnen den Menschen nicht als auferstandene Menschen, wie verherrlichte Engel oder so. Wir begegnen ihnen in Fleisch und Blut, in der Schwachheit eines alten Menschen. Ja, Vers 12. Lehre uns bedenken, also Vers 10 ist noch bemerkenswert, ne? Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre, wenn in Kraft 80 Jahre, und ihr Stolz ist Mühe und Nichtigkeit. Schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Und dann Vers 12, so lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Wie schon erwähnt, das ist der Schlüsselvers von Psalm 90. Jeder soll ihn sich zu Herzen nehmen. Es spielt keine Rolle, ob jemand 20 Jahre alt ist oder 30 oder 40 oder 70 oder 80. Es scheint so zu sein, jeder denkt, dass ihm noch mehr Zeit bleibt, als eigentlich der Fall ist. Und jeder wundert sich dann, wenn er so gegen Ende seines Lebens angelangt ist, wie schnell es vorübergegangen ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich jetzt so vom zeitlichen Gefühl her rückblickend versuche festzumachen, wo ist Halbzeit gewesen. Ich bin Jahrgang 70. Das war nicht, als ich 53 geteilt durch 2, als ich 26, 27 war. Also die Zeit von 27 bis jetzt, das fühlt sich eher an wie ein Lebensdrittel vom Zeitgefühl her. Also, ne, wir sollen es lernen, die verbleibenden Tage unseres Lebens als solche zu verbringen, die sich nicht für weise halten, sondern, wie es dann heißt, Weisheit bei Gott suchen. Wir sollen die Zeit, die uns hier bleibt, nutzen, um das zu klären, was nach dem Tod kommt. Wir sollen die Versöhnung mit Gott ergreifen. Wir sollen durch das Angebot der Gnade Gottes seinem Zorn entfliehen. Und er sagt, das ist, finde ich, bemerkenswert, Vers 11. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? Also Mose scheint hier zum Ausdruck bringen zu wollen, von Natur aus unterschätzen wir den Zorn Gottes über der Sündhaftigkeit. Wir unterschätzen die Notwendigkeit, mit der ein Mensch verloren gehen muss, wenn er Christus nicht hat. Ja, wir im Neuen Bund können noch mehr als unsere Geschwister im Alten Bund aus dem Vollen schöpfen. Und zwar schon in diesem Leben, im Blick auf die Ewigkeit, aber auch schon im Blick auf die Sinnhaftigkeit unseres vergänglichen Lebens. Römer 5, Verse 1 folgende. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Also schon jetzt erfüllt die Aussicht auf das ewige Leben uns mit einer tiefen Vorfreude. Jedenfalls sollte sie das. Und dann weiter, nicht allein aber das. Also wir rühmen uns dieser Hoffnung nicht nur in guten Zeiten, sondern auch in den Trübsalen. Also wenn wir Schwierigkeiten erleben, da bewährt sich die Hoffnung, die Gott uns schenkt, in besonderer Weise. Also, die grandiose Wahrheit, die Paulus hier zum Ausdruck bringt, lautet, dass die Gewissheit des ewigen Lebens schon in diesem Leben zu einer tiefen Vorfreude führt, die uns beseelt. Sie beseelt uns dazu, die verbleibende Zeit, die wir haben, für Gott zu nutzen. Und das ist der zweite Predigtpunkt. Bitte Gott darum, dass er schon dein vergängliches Leben zu seiner Herrlichkeit füllt. Dann gibt es wieder eine erstaunliche Wende in dem Psalm, Psalm 90, von Vers 13 an. Das ist dann sehr diesseitig. Das ist hier so ein bisschen schwierig übersetzt in der Elberfelder. Kehre wieder, Herr, bis wann? Gemeint ist hier, Herr, wende dich uns doch wieder zu. Wie lange hält dein Zorn noch an? Erbarme dich über alle, die dir dienen. Und wie dann die Verse 14 folgende veranschaulichen, geht es hier nicht um die Gnade, die uns das ewige Leben schenkt, oder nicht nur. Es geht hier dann tatsächlich um die Gnade, die wir in diesem Leben erfahren und die uns Gott dienen lässt. Erbarme dich über alle, die dir dienen. Vers 14. Schenk uns schon am Morgen deine reiche Gnade, dann werden wir jubeln und uns freuen unser Leben lang. In diesem Leben. Erfreue uns, so Vers 15, so viele Tage, wie du uns gebeugt hast. Ist nicht so ganz einfach, sich vor Augen zu führen, was Mose hier vor Augen hat. Also, er hat wahrscheinlich hier wieder die Wüstenwanderung vor Augen und hält Gott vor, jetzt hast du uns hier nahezu 40 Jahre durch die Wüste wandern lassen. Jetzt gib doch manch einem der Israeliten, die diese Zeit hier erlebt haben, nochmal eine entsprechende Zeit im verheißenen Land. Das ist wahrscheinlich so der erste Gedanke hier, den Mose vor Augen hat. Du führst uns jetzt bald ins verheißene Land und schenkt doch jetzt dieser Generation noch reichlich Zeit im verheißenen Land, dass sie deinen Segen erfahren können und dass sie deinen Segen dann an die nächste Generation weitergeben. Und lass sie auch noch erleben, dass ihre Kinder im Land sesshaft werden. Vers 16, lass an deinen Knechten sichtbar werden dein Tun und deine Majestät über ihren Söhnen, die nächste Generation. Vers 17, die Freundlichkeit des Herrn unseres Gottes sei über uns. Befestige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, befestige du es. Also, gemeint ist hier, was wir hier im Glauben angepackt haben, lass es uns erleben, dass es Frucht bringt. Und lass uns dann, ich sag mal, mit der Gewissheit sterben, dass du dein Werk durch die Generationen hindurch weiterführen wirst. Die Perspektive, die Mose hier einnimmt, ist sehr stark vom Alten Bund geprägt. Die Hoffnung auf eine Auferstehung von den Toten, die ist im Alten Testament drin, aber noch nicht so glasklar wie im Neuen. Es gibt manche Stellen, wo man sich vortastet. Ja, was ist nach dem Tod? Was ist, wenn ein Mensch in diesem Leben nicht Gottes Segen erfahren hat? Was bleibt ihm da noch? Könnt ihr das Buch Hiob zu lesen? Also Hiob und seine drei Freunde bringen lang und breit zum Ausdruck, der Mensch erfährt Gottes Segen in diesem Leben. Und man weiß nicht, was ist, wenn der Mensch im Scheol gelandet ist, im Totenreich. Holt Gott ihn dann irgendwann raus? Es gibt, sagen wir mal, eine oder zwei Handvoll Stellen im Alten Testament, die dann doch ziemlich deutlich auf eine Auferstehung der Toten hinweisen. Daniel 12 zum Beispiel, Jesaja 25. Aber das entwickelt sich erst im Laufe der Zeit, schon innerhalb des Alten Testamentes. Es bleibt an manchen Stellen vage. Jakob verfügt, dass, wenn er dann gestorben ist, seine Gebeine wieder zurückgebracht werden ins verheißene Land. Man ahnt irgendwie, also, ja, welchen Trost hat Jakob davon, dass seine Gebeine zurückgebracht werden? Möglicherweise doch der, dass, wenn es eine Auferstehung der Toten gibt, er dann am richtigen Ort sein wird, wo Gott in besonderer Weise gegenwärtig ist. Abraham, als er seinen Sohn Isaak opfert, scheint von der Hoffnung beseelt zu sein, dass es Gott möglich ist, Tote aufzuerwecken. Was nicht ganz klar ist, ist die Frage, was für eine Art von Leben, wenn es eine Auferstehung gibt, wird das sein? Gibt es ein ewiges Leben nach dem Tod, das ganz anders ist als das Leben, was wir kennen? Also ein Leben, das nicht mehr dem Tod unterworfen ist. Dies wird in letzter Klarheit erst durch die Auferstehung von Jesus Christus geoffenbart. Vorher gibt es eine Reihe von Auferstehungen, die berichtet werden, aber es ist immer eine Auferstehung in ein vergängliches Leben hinein. Das unvergängliche Leben ist durch Jesus Christus geoffenbart worden. Und wir als Christen haben jetzt die schöne Aussicht, dass wir Gott schon in einem Leben, in einem erfüllten Leben vor dem Tod dienen können. Es gibt hier eine Liedstrophe von dem Liedermacher Wolf Biermann, überschrieben mit dem Titel, es gibt ein Leben vor dem Tod. Und Wolf Biermann, der ist ein bisschen christlich, aber ich denke, so richtig christlich ist er nicht. Also er denkt nicht sehr hoch über das Leben nach dem Tod. Er bescheinigt der christlichen Lehre vor von dem Leben nach dem Tod, dass sie vielleicht wahr ist, aber irgendwie für dieses Leben irrelevant. Das ist so wahr wie trocken Brot. Es gibt ein Leben nach dem Tod. Und er schließt dann mit den Zeilen: Das wüssten wir gern noch daneben, ob's so etwas gibt, wir hätten's gern, auch vor unserem Tode ein Leben. Wir als Christen können hier sagen, ja. Wir als Christen haben vor dem Tod ein sinnvolles Leben. Weil es ist eigentlich schon eine Voranleihe des ewigen Lebens. Das habt ihr insbesondere im Johannesevangelium. Wenn dort vom ewigen Leben die Rede ist, dann ist meistens damit gemeint, das Leben, das ab dem Zeitpunkt beginnt, an dem ein Mensch mit Jesus Christus verbunden ist im Glauben. Da fängt das schon an. Da ist der zeitliche Tod eigentlich nur noch in Anführungsstrichen, so ein Durchgang in die vollkommene Gemeinschaft mit Christus. Von Psalm 90 her können wir als Christen einiges lernen. Nämlich, also im zweiten Teil, dass die Zeit, die wir als Christen hier verleben, bis zu unserem zeitlichen Tod nicht irrelevant ist. Wir sollen es lernen, die Zeit zu nutzen. Egal, was du bislang an schweren Zeiten erlebt haben magst in deinem diesseitigen Leben, Gott hat denen, die ihm dienen, zugesagt, dass er sie bis zum Ende ihres Lebens segnen will. Gott will dich erfreuen mit seinen Gaben bis zum letzten Tag deines Lebens. Das Neue Testament spricht von Früchten des Heiligen Geistes, die wir im diesseitigen Leben empfangen. Freude, Liebe, Geduld, Sanftmut. Da können wir Mose, ähnlich wie er das tut in Vers 16, mit Mose bitten: Lass deine Diener dein mächtiges Handeln erleben. Mach das zu deiner regelmäßigen Bitte. Herr, lass mich dein rechtfertigendes und heiligendes Wort in meinem Leben mächtig erleben. Ich bitte dich, leg in meinem Inneren Schalter um, wo ich gar nicht weiß, dass ich da eine Veränderung brauche oder erleben könnte. Und dann Vers 17, gib dem Bestand, was wir mit eigenen Händen tun. Ja, fördere unserer Hände Arbeit. Ich beziehe das mal auf die Gemeindearbeit, die wir leisten. Ja, was wird aus den christlichen Gemeinden in Deutschland? Lohnt es sich noch, Gemeindearbeit zu leisten? Oder ist es eine Zeit, wo wir nichts mehr erwarten brauchen, wo man sich am besten in Hauskreise zurückzieht und jeder für sich nur noch darauf hinarbeitet, am Ende gerettet zu werden? Also ich und meine Bibel und mein Herr Jesus, so diese heilige Dreieck. Und Geschwister, mal gucken, ob ich die noch brauche. Die nerven mich nur. Mose hat hier die Generationen von Gottes Volk vor Augen. Eine Generation hat das Anliegen, etwas weiterzugeben an die nächste Generation. Wir machen Gemeindearbeit, damit wir irgendwie sehen können, dass durch die Zeit hindurch in deutschen Landen irgendwo auf irgendeine Weise das Evangelium den Menschen bezeugt wird. Wir haben die Gewissheit, dass nichts von dem, was wir im Glauben und zur Ehre Gottes tun, vergeblich sein wird. Möglicherweise ist irgendeine Ortsgemeinde eben doch zeitlich begrenzt. Dann soll es unser Gebet sein, dass Gott an anderen Orten, irgendwo in deutschen Landen, einen Neuaufbruch schenkt. Das liegt alles in Gottes Hand. Ich schließe mit dem, was Paulus im Philipperbrief dazu sagt, zum Leben nach dem Tod und zum Leben vor dem Tod. Er bringt das dort wunderbar miteinander in Verbindung. Philipper 1, die Verse 19 folgende. Er spricht dort über seine Leiden, die er im Gefängnis erdulden muss. Ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Heiligen Geistes, Jesu Christi. Nach meiner sehnlichen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts werde zu Schanden werden, sondern mit aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus an meinem Leib groß gemacht werden wird. Sei es durch Leben oder Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich erwählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das Bleiben im Fleisch aber ist nötiger um euretwillen. Und im Vertrauen hierauf weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen bleiben werde, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit euer Rühmen überströme in Christus Jesus durch mich bei meiner Rückkehr zu euch. Paulus hat das hier wunderbar verbunden. Er hat hier die Einstellung, wenn Christus mich morgen zu sich holen will, wunderbar. Und wenn das erst in 20 Jahren geschieht, auch wunderbar, dann habe ich noch 20 Jahre Zeit, hier zu wirken. Liebe Geschwister, es gibt ein sinnvolles Leben nach dem Tod und vor dem Tod. Amen.